Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist.
Auf meinem YouTube-Kanal gibt es ein Format, das immer mittwochs gesendet wird, was bei der Community hervorragend ankommt. Es heißt, du fragst, ich antworte. Ich nehme mir eine Frage aus der Community vor und mache da eine sehr ausführliche Antwort dazu. Dieses Format kommt so gut an, dass mein Team und ich uns entschlossen haben, die Audiospur davon auch hier auf meinem Podcast-Kanal zu veröffentlichen. Allerdings mit einer etwas ungewohnten Tonqualität, etwas halliger. Das musst du einfach akzeptieren. Und auf der anderen Seite verweise ich auch manchmal in diesen Videos auf eine Grafik, die ich natürlich hier in der Audiospur nicht weiter erklären kann. Das kommt aber relativ selten vor. Deswegen ist mein Tipp, höre dir einfach die Audiospur an. Ich bin mir sicher, dass du 1, 2 oder auch 7 Tipps daraus ziehen wirst für dich, damit du noch schneller schlank und gesund wirst und vor allem auch bleibst. Viel Spaß damit.
Guten Tag. Eine neue Session, du fragst, ich antworte. Ich habe erstmal eine Frage an dich bzw. an meine geschätzte Community. Gefällt euch das, was ich hier mache? Gefällt euch diese Du fragst, ich antworte Serie? Ich würde mich sehr freuen, wenn ich da von euch einmal Feedback bekommen würde. Wenn du den Podcast dazu hörst, wäre es total klasse, wenn du auch mal eine Bewertung dalassen könntest, ob du mir 1 Stern gibst oder vielleicht sogar 5. Das überlasse ich natürlich dir und auch ja, ob das letztendlich verdient ist und auch ein Kommentar bei dem Podcast, das finde ich auch sehr interessant, weil die lese ich genauso regelmäßig wie die Kommentare hier unter dem YouTube-Video. Ich nehme mir heute mal 2 Fragen vor. Die eine Frage kommt von Frank, da geht es darum, welches Öl zum Braten verwendet werden kann, und die zweite Frage, die kommt von Franziska, da geht es um das Thema ob ein Test bezüglich der Gene herausfinden kann, ob man ein Eiweiß- oder Kohlenhydratverbrenner ist. Fangen wir an mit Franks Frage. Also, welches Öl kann ich zum Braten verwenden, fragt er. Grundsätzlich ist es so, dass man auf keinen Fall ein Sonnenblumen-, ein Maiskeim- oder ein Distelöl verwenden sollte. Aus dem einfachen Grund. Erstens sind da sehr viele ungesättigte Fettsäuren drin, was ja erstmal grundsätzlich nicht unbedingt schlimm ist, nur die sind auch sehr hitzeempfindlich. Dann kommt dazu, dass genau die gerade eben genannten, ich werde es wiederholen, Sonnenblumen, Maiskeim, Distelöl, so ganz typische Küchenstandardöle sind und die ein völlig entgleistes Omega-6 zu Omega-3-Fettverhältnis haben. Oh, ich sehe gerade, das Bild ist sehr dunkel. Ich habe hier wieder mal wechselnd Beleuchtung heute. Die Sonne ist da, ist mal weg. Ja, im Podcast kann man das nicht sehen, aber hier beim Video. Ja, und wenn man eben zu viel Omega-6-Fette zu sich nimmt, dann kann das Entzündungsprozesse beschleunigen, sogenannte stille Entzündungen oder Silent Inflammations. Und die sind die Grundlage aller Zivilisationserkrankungen, was sich wiederum auf unser Immunsystem auswirkt, weil das eben dann völlig überfordert ist, wodurch es dann Viren, Bakterien, Parasiten einfacher haben, in unseren Körper einzudringen und sich dort so zu vermehren, dass die Polizei irgendwann überreagiert und wir eben dann auch richtig krank werden können. Also deshalb bitte, in der Küche würde ich grundsätzlich jetzt mal unabhängig davon, ob man das erhitzen sollte, kein Sonnenblumen-, Maiskeim-, Distelöl mehr verwenden. Das mal vorneweg. Fangen wir an mit den Fetten, die tatsächlich sehr viel Sinn machen können. Ich bin großer Fan von Kokosfett. Kokosfett besteht zu einem ja, fast ausschließlichen gesättigten Fett. Nur gesättigte Fette, und ich hoffe, dass ihr da ausreichend informiert seid, auf dem neuesten Stand seid, auf dem neueren Stand seid, gesättigte Fette sind nicht automatisch böse, gesättigte Fette machen nicht automatisch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ich kann mich an dieses Video von einer Freiburger Professorin, nämlich die Frau Dr. Michaelsen, wenn ich mich richtig erinnere, die mal gesagt hatte, dass Kokosfett das schlimmste Fett, das schlimmste Lebensmittel ist, was man zu sich nehmen kann. Ich werde das mal verlinken hier unter dem Video, unter dem Podcast, was ich darauf geantwortet habe. Ich habe mir da ein bisschen Zeit vergenommen und habe praktisch ihre Aussagen mal komplett zerlegt. Und da erkennt man einfach, dass leider auch gerade in Bezug auf Kokosfett und vor allem auch gesättigte Fette immer noch sehr viel Inkompetenz unterwegs ist und die Menschen nach wie vor verunsichert. Also, Kokosfett als pflanzliche Fettquelle besteht praktisch nur aus gesättigten Fetten, die machen aber nicht automatisch irgendwelche Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Der Vorteil ist von gesättigten Fetten, sie sind sehr, sehr hitzestabil. Und deswegen ist ein Kokosfett beispielsweise wunderbar geeignet, um auch die Pfanne richtig heiß zu machen. Vielleicht eine kleine Randnotiz, wenn du dir eine Pfanne zulegst, dann entweder Gusseisen oder Keramik. Ich würde nicht Teflon empfehlen, aus ein paar Gründen, da möchte ich jetzt nicht tiefer drauf eingehen, aber das, was ich da rauslösen kann, ist für den menschlichen Körper eine ordentliche Belastung und Pfannen verwenden wir regelmäßig in der Küche. Deswegen wäre meine Empfehlung, bitte keine Teflonpfanne, entweder Gusseisen oder eben eine Keramikpfanne. Und da eben dann das richtige Fett drin erhitzen. Kokosfett, wenn man den Geschmack nicht mag, es gibt desodoriertes Kokosfett. Da wird der Geschmack per Wasserdampf rausgedampft, sodass es geschmacksneutral schmeckt. Aber die ganzen wertvollen Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel die Laurinsäure, die bleiben da maximal möglich erhalten. Laurinsäure ist sehr spannend, weil Laurinsäure wirkt antiviral, antifungizid, also gegen Pilze, und auch antibakteriell. Und das ist natürlich dann gut für die Gesundheit. Dann gibt es auch die Möglichkeit über Ghee. Ich hoffe, das spreche ich richtig aus. Ich selber verwende es nicht in der Küche. Das ist diese ayurvedische geklärte Butter. Und da die Butter geklärt ist, sprich die Eiweißanteile da rausgefiltert wurden, ist es ebenfalls sehr hitzestabil, weil man Butter normalerweise auch nicht sehr lange in der Pfanne erhitzen sollte, hoch erhitzen sollte, weil eben dann die Eiweißanteile verbrennen können und das ist auch nicht wirklich gut. Aber geklärte Butter, also das Ghee, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, aber ich denke schon, das ist auf jeden Fall geeignet. Genauso wie Schmalz, also was wie beispielsweise Schweineschmalz, Gänseschmalz, ist aus der gesunden Küche so ein bisschen verschwunden, weil eben immer noch der Glaube herrscht, dass der gesättigte Fette ganz schlecht wären. Aber tatsächlich ist sowas wie Gänseschmalz eine vernünftige Sache, vorausgesetzt, man ist nicht vegan unterwegs. Wer vegan unterwegs ist, der kommt natürlich am desodorierten oder am normalen Kokosfett, Kokosöl nicht vorbei. Für die mittlere Hitze, wenn man eben etwas auf mittlerer Hitzestufe anbrät oder eben ein bisschen durchdünstet, dann ist das Olivenöl ganz klar die allerbeste Wahl. Ich bin sowieso der Meinung, dass ein gutes Olivenöl möglichst den Hauptteil der Fettzufuhr ausmachen sollte. Also auch für Salate oder für Soßen oder eben über das Gemüse drüber. Der Vorteil vom Olivenöl ist, dass da eine Menge einfach ungesättigte Fette drin sind, anstatt viele mehrfach ungesättigte. Und diese einfach ungesättigten Fette, die sind ziemlich hitzestabil. Aber eben nicht so, dass man es verbrennen könnte. Also wenn es dampft, dann ist es nicht gut. Olivenöl sollte nicht rauchen. Ja? Dann von der Qualität her, ist nicht ganz einfach, eine gute Qualität zu finden. Aber ein Indikator, dass es eine wohl gute Qualität ist, ist tatsächlich, wenn man so ein Teelöffelchen nimmt, in den Mund nimmt, und dann ganz langsam schluckt, den Mund zergehen lässt und wenn es hinten leicht im Hals kratzt, das ist dann eine gute Qualität. Dieses Kratzen steht wohl für Frische, weil es ganz typisch ist für frische Oliven, dass es leicht hinten im Hals kratzt. Dann sollte natürlich ein Öl grundsätzlich niemals muffig schmecken. Wenn es irgendwie alt schmeckt, dann bitte zur Altöl-Sammelstelle oder eben ab in die Tonne. Wo wir gerade beim muffig sind. Das gilt vor allem für ein Leinöl. Leinöl ist das einzige Öl, neben Hanföl, das ein sehr gutes Omega-6, Omega-3-Fettverhältnis hat. Leinöl hat sogar mehr Omega-3-Fette als Omega-6-Anteile. Und wer gerade aufgepasst hat, der weiß, zu viel Omega-6 fördert Entzündungsprozesse, also sollen wir einen möglichen Ausgleich schaffen, indem wir zum Beispiel die schlechten Öle wegnehmen, wie vorhin schon gesagt, oder eben beziehungsweise und gleichzeitig eben mehr Omega-3-Fette zuführen. Das geht über Leinöl möglichst gut. Vielen schmeckt Leinöl nicht. Das liegt aber fast immer daran, dass man kein gutes Leinöl hat. Denn ein frisch gepresstes Leinöl von einer guten Qualität, weil man vielleicht eine Mühle kennt, die sowas frisch zubereitet, das schmeckt tatsächlich sehr fein. Und das schmeckt alles andere als schlecht oder eben muffig. Wenn es muffig schlecht, dann sind die vielen ungesättigten Fettsäuren da drin, die mehrfach ungesättigten, schon irgendwie lädiert, angeschlagen sozusagen, dann ist es auch wieder nicht gut für die Gesundheit. Leinöl niemals, ich betone ausdrücklich niemals, für die heiße, auch nicht für die warme Küche verwenden. Das ist ausschließlich für die kalte Küche geeignet. Man kann zum Beispiel eben dann einen Quark damit sehr lecker machen. Einen Magerquark nehmen, dann so einen Esslöffel oder auch zwei Teelöffel Leinöl drunter mixen und das dann zum Beispiel mit Pellkartoffeln essen. Eine sehr, sehr gesunde Mahlzeit, sehr schnell zubereitet, noch ein paar Kräuterchen rein in den Quark. Das ist echt eine hochwertige Mahlzeit. Ja, dann werde ich häufig auch gefragt, was ist denn mit Kürbis- und Traubenkernöl? Kann man machen, hat allerdings auch ein sehr ungünstiges Omega-6 zu Omega-3-Fettverhältnis. Der einzige Vorteil bei diesen zwei ist, dass man es meistens nicht in größeren Mengen zu sich nimmt. Es schmeckt sehr fein, beide schmecken sehr fein, deswegen nimmt man das praktisch als Geschmacksverstärker oder eben dann, um eine Salatsoße geschmacklich aufzupeppen. Aber je weniger, desto besser gilt auch hier. Es gibt noch so viele andere Öle, die mal gut sind, mal nicht so gut sind. Walnussöl beispielsweise, auch von einer guten Qualität, hat auch ein vernünftiges Omega-6-Omega-3-Verhältnis, ist auch für die kalte Küche sehr gut geeignet. Arganöl werde ich häufig auch gefragt, hat auch kein optimales Verhältnis Omega-6-Omega-3, ich glaube 7:1 oder so ähnlich, ist aber noch okay. Wenn man den Geschmack mag, ist das in Ordnung. Ist halt ein sehr teures Öl, das muss man auch dazu sagen. Dann möchte ich gerne auf die zweite Frage eingehen. Die kommt von Franziska. Franziska fragt, ich habe von einem Test gehört, der mittels Genanalyse herausfinden soll, ob ich ein Eiweiß- oder Kohlenhydratstoffwechseltyp bin. Was ist davon zu halten? Ja, als dann das menschliche Genom entschlüsselt worden ist, da sind ganz viele Firmen auf den Markt gekommen, Start-ups, die eben dann versuchen, damit irgendwo irgendwie Geld zu verdienen. Nur, es hat sich sehr schnell eine neue Herausforderung herauskristallisiert, denn die Gene, die wir geerbt haben, die können ein- und ausgeschaltet werden. Das nennt sich dann Epigenetik. Da sitzt auf dem Gen so eine Methylschaltergruppe. Das ist wie ein Lichtschalter. Und je nachdem, wo dieser Schalter sitzt, an welcher Stelle des Gens, kann eben dieser Genabschnitt ein- oder ausgeschaltet werden. Sprich aktiviert oder deaktiviert werden bzw. bleiben. Und wie diese Methylschalter aktiviert oder deaktiviert werden, hängt hauptsächlich von unserem Lebensstil ab oder von unserer Umwelt, von den Umwelteinflüssen. Sogar, das ist kein Witz, das ist auch wissenschaftlich erwiesen, das hängt sogar vom Denken ab, wie wir denken. Auch das aktiviert oder deaktiviert bestimmte Gensequenzen. Und wenn man das als Basis nimmt, dass wir eben nicht nur Gene haben, sondern die eben auch bewusst ein- und ausschalten können, dann wird schnell klar, dass so eine Genanalyse eigentlich ziemlich großer Quatsch ist. Ich habe das kürzlich übrigens auch einmal gemacht. Ich habe das von einem guten Freund, einem Fitnessstudio-Besitzer, geschenkt bekommen, weil er es noch da rumliegen hatte. Der meinte, probier's mal, habe ich dann gemacht. Und was war das Ergebnis? Also erstens kostet so ein Test ganz ordentlich Geld, was ich nicht grundsätzlich schlecht finde. Das gilt generell überhaupt für Diät- oder Ernährungsprogramme, denn wenn die sehr wenig kosten würden, dann wäre der Druck nicht hoch genug, auch in schwierigen Phasen dran zu bleiben. Lasse das bitte mal auf der Zunge zergehen. Wenn wir relativ viel Geld bezahlen für etwas, was unsere Gesundheit verbessern soll, dann ist es gut, weil wir auch dann in harten Phasen eher dranbleiben, weil wir es uns sonst selbst eingestehen müssten, dass diese 200, 300, 400 € vielleicht völlig für die Katz gewesen sind. Also ist das Geld, was es kostet, tatsächlich mit ein Teil, ein großer Teil aus meiner Sicht, des Erfolgs, dass ich es dann eben durchziehe. Und völlig egal, welche Art von Diät wir machen, wenn die Grundlagen die gleichen sind, mehr Gemüse, mehr Obst, weniger Nahrungsschrott von der Industrie, dann werden wir etwas für unsere Gesundheit tun. Egal, ob mit oder ohne Genanalyse. Du verstehst, was ich damit meine? Also, wenn sowas was kostet, kann es helfen. Nur, ich habe das Ergebnis dann bekommen, ein ganzes Buch da bekommen, welche Lebensmittel für mich gut und schlecht sind. Und ja, wen wundert's? Alle typischen Produkte, die wir schon als ungesund kennen, Weißmehl, Zucker, Softgetränke, Fruchtsäfte pur, oder eben Fast Food, viel Fleisch, war rot. Ja. Und dann gab es eben noch Orange und Grün. Und ja, tatsächlich, Gemüse war fast ausschließlich grün oder gelb. Das hätte ich nicht gedacht. Du verstehst, was ich damit meine? Man bekommt letztendlich dann das als Ergebnis, bezogen auf das eigene Genom, bekommt man dann eine Liste mit gesunden Lebensmitteln, die ohnehin als gesund gelten. Fühlt sich aber dann bestätigt, ja, das muss ich jetzt machen, weil das ist ja, was meinem Genom entspricht. Und deswegen bin ich da sehr, sehr skeptisch mit solchen Genanalysen. Haben die Menschen damit Erfolg? Ja, klar, nochmal, weil sie Geld dafür bezahlen, das eher durchhalten und weil eben herauskommt, dass man tatsächlich mal bestimmte Kohlenhydrate etwas reduzieren sollte, Weißmehl, Zucker und die ganzen Produkte, die daraus gebastelt werden und eben mehr regelmäßiges, hochwertiges Eiweiß, auch mehr pflanzliche Kost, auch mal mehr pflanzliches Eiweiß anbauen, wie zum Beispiel Hülsenfrüchte. Sowas kommt dann raus und dass es dann funktioniert, ist ja klar, liegt aber nicht daran, dass ich mich jetzt entsprechend meines Genoms ernähre, sondern weil ich mich insgesamt gesünder ernähre. Dann kommt noch ein Punkt dazu. Ich denke, dass es mal irgendwann tatsächlich auch Diäten gibt, wo man Stuhlproben einschickt und aufgrund der Stuhlprobe eben dann lesen kann, einen Ernährungsplan bekommt, der tatsächlich etwas genauer sein könnte. Denn der Mensch beherbergt ja unfassbar viele Bakterien in seinem Darm. Wir haben mehr Bakterien im Darm, als der menschliche Körper Zellen hat. Der Mensch ist praktisch das Haustier unseres Mikrobioms. Und die haben einen unglaublich großen Einfluss auf das, wie wir denken. Stichwort Serotonin. Achtung, 95% unseres Serotonins, was wir erkennen als Glückshormon oder als Souveränitätshormon, das wird im Darm produziert. Und wenn der Darm nicht richtig funktioniert, dann kann sich das letztendlich über die Darm-Gehirnachse auf unser Gefühlsleben auswirken. Sehr spannendes Thema. Deswegen glaube ich, dass sowas sinnvoller wäre, um zu wissen, was für eine Bakterienbesiedelung habe ich in meinem Mikrobiom, in meinem Darm und welche Lebensmittel fehlen mir, um dieses Mikrobiom, um die Vielfalt zu erweitern. Denn eines ist sicher, das hat man rausgefunden, weil irgendwelche Forscher die Kacke von nativ lebenden Völkern eingesammelt haben und die ausgewertet haben. Und eines ist absolut identisch bei allen Naturvölkern, die noch keinen Kontakt zur Zivilisation hatten, zu unserer typischen Industriekost. Sie haben ein wesentlich umfangreicheres Mikrobiom, sprich sie haben viel, viel mehr verschiedene Bakterienbesiedelungen. Multikulti im Darm ist äußerst erwünscht. Das ist die Kernbotschaft. Und das schaffen wir eben auch, jetzt mache ich praktisch eine Konklusion, das schaffen wir, indem wir uns möglichst vielfältig ernähren. Und dann ist es nicht so wichtig, ob du mehr Richtung Eiweiß shiftest oder eben mehr Richtung Kohlenhydrate. Die Grundlage bleibt, ist und wird immer sein, möglichst vielfältig zu essen, möglichst ohne Zutatenliste, möglichst frisch zubereitet, kochen lernen, backen lernen, mit echten Zutaten. Ich denke mal, das ist der allerwichtigste Punkt. Dann braucht man auch keine Genanalyse. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder bei Du fragst, ich antworte, beziehungsweise ihr hört mich, wenn ihr den Podcast dazu hört. Bis dann, ciao.